Dann gehe ich rein und dann liegt eine Patientin mit einer Sauerstoffmaske auf der Trage und daneben saß noch eine andere Dame mit einem Baby auf dem Arm. So, okay. Dann sage ich, jo, was können wir tun? Und dann meinte sie so, ja, hier, wir waren mit der Patientin, die auf der Trage liegt, gerade unterwegs. Und dann standen wir hier und kamen im Launig nicht durch. Dann klopfte es plötzlich bei uns an der Tür und dann habe ich halt aufgemacht. Und dann kam ganz aufgeregt da ein Mann und meinte, hier, mein Säugling atmet nicht. So, dann sage ich, okay. Dann saß halt die Mutti da mit dem Säugling, irgendwie 2 Wochen alt. Und dann meinte der Kollege, ja, als sie dann reinkam in den RTW, hat das Kind auch nicht geatmet für eine Minute.
Hä?
Und ich so, was? Ich so, okay, dafür haben wir jetzt keine Info. Also wir hatten jetzt, also stand direkt daneben, wir hatten jetzt auch keine Kinder von was weiß ich nicht. Ja. Aber in dem Moment war das Kind rosig, war alles in Ordnung. Aber es war ja eine durch ein medizinisches Fachpersonal beobachtete Apnoe, also ein Atemstillstand.
Ja.
Und ich so, okay, wir nehmen jetzt dieses Kind und tun es darüber ins Krankenhaus. Wir nehmen jetzt dieses Kind und fahren jetzt einfach so schnell wie möglich in die nächste Kinderrettungsstelle und verlieren hier gar keine Zeit. Ja. Blaulichtmilieu. Der erste und einzige Videopodcast, der euch in die Welt der Notfallrettung, Polizei, Feuerwehr und andere Helden des Alltags entführt. Triggerwarnung. In diesem Podcast werden Themen besprochen, die für manche Hörer belastend sein könnten. Dies beinhaltet unter anderem Darstellung von Gewalt, Krankheitsbildern und Verletzungen. Da, wo andere wegsehen und nicht weiter wissen, stehen wir für euch bereit. Deshalb haben wir in der Regel einen einzigartigen Sinn für Humor. Denn manchmal ist ein Lächeln der beste Weg, mit den Schatten des Alltags im Blaulichtmilieu umzugehen. Was würde denn dagegen sprechen, dass du nochmal irgendwie parallel irgendwie eine Ausbildung zur Notfallsanitäterin machst?
Eigentlich gar nichts.
Okay, dann los geht's. Wir brauchen MVEs.
Weißt du, warum ich das damals nicht gemacht habe? Ich habe mich also fast gar nicht irgendwie damit auseinandergesetzt. Ja. Ich habe mich null informiert irgendwie. Und ich war so, also ich fand es immer cool.
Ja.
Und dann dachte ich immer, also wirklich, deswegen habe ich es auch nicht gemacht. Ich dachte so, okay, ich passe da gar nicht rein. Ich bin viel zu klein und zierlich für diesen Job irgendwie.
Mhm.
Also allein dieser Rucksack, ja. Dieser Reha-Rucksack.
Ja.
Wenn ich den tragen muss, also ich sag mal, wir haben ein Polytrauma an der Rettungsstelle. Ja. Und ich hatte sogar letztens, hatte ich ein Video gepostet in meine Story? Also der Rucksack ist wirklich so groß wie ich. Das ist wirklich... Und dann lassen mich meistens die Männer auch diesen Rucksack tragen, wenn wir dann vom Schockraum zum CT rennen.
Ja.
Und da war ich auch so, okay, ich weiß nicht, ob ich da reinpasse, aber jetzt habe ich ja gesehen, dass es nicht so ist, dass man nicht drauf achtet eigentlich, oder?
Nee, also wir sind froh, wenn wir Notfallsanitäter haben. Das Ding ist halt, von dem, was ich gehört habe, es gibt halt irgendwie 400 Bewerbungen und irgendwie gefühlt 15 Ausbildungsstellen, weil das, die Info habe ich halt irgendwie so, dass die, das wahrscheinlich auch wieder nicht stimmt, es ist ja, jeder sagt ja immer, andere sind schuld, ne? Aber dann heißt es irgendwie, die Krankenkassen wollen das nicht bezahlen, weil es heißt, eigentlich gibt es ja genügend, so, also Antwort wird einfach sein, die wollen es nicht bezahlen, weil es kein Geld gibt oder was auch immer, aber ja, also das Problem ist tatsächlich eher, dass die Ausbildung dann irgendwie bezahlt wird und dass es, also diese Ausbildungsplätze dann auch quasi besetzt werden können. Aber es wird ja händeringend gebraucht. Ja? Also wie gesagt, es gibt ja viele Wachen, wo einfach regelmäßig dann, also die MVE, also die medizinverantwortliche Einheit, so heißt es in Berlin, medizinisch verantwortliche Einheit, fehlt.
Mhm.
So. Und deswegen bin ich ja auch in der Situation, in der dankbaren Situation, in der ich sagen kann, hey, ich würde gerne an dem und dem Tag auf der und der Wache fahren. Was ja eigentlich schon krass ist.
Ja.
So. Weil es einfach so dringend gebraucht wird. Und deswegen ist aber auch so, gibt es so ein bekanntes Reel von einem Unternehmer, der in so einer Scheune steht und sich darüber aufregt, dass nicht alle mit einem Latte Macchiato und einem MacBook irgendwo in einem Café in Berlin sitzen können.
Mhm.
So, wo ich mir auch gesagt habe, ich will ja auch nicht ständig neben meiner Selbstständigkeit nur irgendwie im Büro sitzen, ich will auch was Handwerkliches machen und irgendwie so. Das gehe ich auch ein. Wie gesagt, aber das sind alles so Vorteile, die ich halt habe, weil ich das einmal eine Woche mache, weil das kann eben auch nicht jeder machen.
Ja, ja.
Auf der anderen Seite wieder, wenn es halt so ist, dass du zum Beispiel sagst, du willst das irgendwann nicht mehr Vollzeit machen, sondern machst das irgendwie nebenbei. Mhm. Aber es gibt noch viele andere, die einfach sagen, hey, ich habe da Bock drauf, aber ich mache es einfach nebenbei. Und also Rettungssanitäter zum Beispiel, wenn du darauf Bock hast, das sind irgendwie 4 Monate.
Ja, ich weiß.
Aber Rettungssanitäter werden halt weniger gebraucht, weil es das natürlich deutlich mehr gibt, die das machen, also Medizinstudenten und so.
Ja, ja.
Könntest du als Die Bezeichnung vom Beruf hat sich ja auch irgendwie dreimal geändert. Es war irgendwie Krankenpflegerin oder Krankenschwester oder Krankenpflegerin, dann war es Gesundheits- und Krankenpflegerin. Hat sich das nochmal geändert zwischendrin?
Ja, jetzt heißt es Pflegefachfrau und Fachmann.
Okay.
Finde ich ein bisschen schwierig.
Okay, kannst du als Pflegefachfrau, Krankenschwester?
Nee, ich bin Gesundheits- und Krankenpflegerin.
Das bist du.
Ich habe noch den Titel, ja.
Okay, der bleibt also gleich, der wurde also nicht geändert. Nein. Okay. Kannst du also als Gesundheits- und Krankenpflegerin eine verkürzte Ausbildung zum Notzahn machen?
Das weiß ich gar nicht.
Wäre total sinnvoll eigentlich.
Also, aber ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe meinen Kollegen von dir gefragt. Den Tim.
Den Tim, mit dem ich heute gefahren bin?
Ja. Und ich glaube, dass es Tim war. Er sagte irgendwie, dass es, also wenn ich auf einer Intensivstation arbeiten würde, würde es gehen. Aber ich weiß nicht, was genau der Unterschied ist. Also, ja, okay. Intensivmedizin ist nochmal, keine Ahnung.
Ich schaue mal parallel nach.
Ja. Also es würde Sinn ergeben, wenn sie es verkürzen würden.
Ja. Also hier in Potsdam steht, ich nehme das erste, was bei Google steht, Gesundheitscampus Potsdam, keine Werbung. Seit 2020 haben wir neben der dreijährigen Vollzeitausbildung zusätzlich den Quereinstieg in unser Portfolio aufgenommen. Es besteht die Möglichkeit, mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung in Gesundheits- und Krankenpflege eine verkürzte zweijährige Notfallsanitäter-Ausbildung zu absolvieren. Und die kann man wahrscheinlich auch noch nebenberuflich irgendwie organisieren. Also in Potsdam ist zum Beispiel möglich.
Potsdam.
Ist Potsdam halt, ne? So, aber das scheint möglich zu sein. Hier steht auch nochmal vom November 22 verkürzte Notzahnausbildung für Pflegekräfte als Pilotprojekt. Das K-Verlag für Notfallmedizin. Also, ich glaube auch, dass das in Zukunft auch irgendwie gemacht werden muss. Auf der anderen Seite sagt man ja, okay, dann habe ich aber weniger Krankenpfleger wieder. Aber.
Ja, das stimmt schon. Ja, keine Ahnung.
Wie ist es mit den Kompetenzen, die ihr da so habt? Was dürft ihr machen?
Ja, also eigentlich machen wir sehr, sehr, sehr viel.
Ja.
Ich glaube, es fehlt nur noch, dass wir die Arztbriefe schreiben. Also, so kommt es einem manchmal vor. Wir betreuen halt den Patienten wirklich von der Ankunft bis zur Entlassung.
Ja.
Es fängt an bei der Anmeldung, die wir mittlerweile bei uns in der Rettungsstelle auch machen.
Ja.
Dann kommt die Ersteinschätzung, also die Triage. Und genau, da wird sich der Patient eigentlich näher nochmal angeschaut, die Vitalwerte nochmal gemessen. Und dann machen wir die Blutentnahme, schreiben EKGs, müssen Urinstatus abnehmen, gucken, ob der Patient Schmerzen hat und dementsprechend reagieren und dann Schmerzmittel geben oder andere Medikamente geben. Also es kommt halt drauf an, was der Patient dann hat. Wir machen wirklich sehr, sehr viel. Wir legen Katheter, gehen auf die Wünsche der Patienten ein, wenn sie welche haben. Und genau, in Notfallsituationen müssen wir natürlich auch reagieren. Ja, also.
Wie sieht so ein normaler Ablauf aus, wenn ich jetzt als Patient in die Notaufnahme komme? Was passiert alles mit mir? Was wird alles gemacht oder was wird auch nicht gemacht?
Also fußläufig oder mit einem RTW?
Macht das einen Unterschied?
Naja, also, nee, nicht wirklich. Also du meldest dich halt an, wenn du fußläufig kommst oder wenn du mit einem RTW kommst, macht der RTW uns dann eine Übergabe. Und dann wird halt erstmal die Triage gemacht. Also eine Ersteinschätzung. Und dann wird halt eingeschätzt, wie dringlich der Patient ist. Und dann machen wir eigentlich, also das Erste, was wir machen, ist meistens einen Zugang legen und Blut abnehmen. Und dann eventuell ein EKG schreiben, wenn es nötig ist. Und dann auch schon Schmerzmittel geben oder so. Also es kommt halt wirklich drauf an, was der Patient hat. Und wir machen die Erstversorgung und bereiten den Patienten sozusagen für den Arzt vor oder für die Ärztin. Und wenn das alles dann fertig ist und durch ist, muss man sowieso auf die Laborwerte warten meistens. Oder warten, bis der Arzt Zeit hat. Und dann, ja, wartet man auf den Arzt und kriegt zwischendurch vielleicht noch ein Röntgen oder sonst was. Und deswegen,
Wie viele Ärzte sind dann eigentlich immer da? Und gibt es einen festen Arzt dann? Oder kommen die immer von der Station runter? Oder wie ist das?
Es ist unterschiedlich. Also bei den Urologen ist es so, dass sie 24-Stunden-Dienste haben bei uns. Ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, ist das in ganz Berlin so. Oder in den meisten Krankenhäusern, keine Ahnung. Da sind sie dann für den OP, für die Station und für die Rettungsstelle zuständig. Also falls ein neurologischer Patient kommt, müssen wir die erstmal anrufen. Es kommt halt auch auf den Dienst an, was gerade für ein Dienst ist. Im Frühdienst sind mehr Ärzte da, also internistisch. Im Spätdienst sind meistens 2 Internisten da und im Nachtdienst einer. Was manchmal auch sehr krass ist, weil wir haben halt mega viel Patienten und dann wirklich nur ein Arzt da und es ist schon sehr, sehr anstrengend.
Ja.
Und eigentlich immer in jedem Dienst ein Chirurg. In der Rettungsstelle, so ist das. Und ein Psychiater, aber der dann auch von Station kommt.
Womit gehe ich denn, also weil du das vorhin angesprochen hast, womit gehe ich denn in die Notaufnahme überhaupt? Also wann soll ich da hingehen und wann soll ich es lieber sein lassen?
Ja, es ist schwierig zu sagen. Weil, also ich meine, du kannst auch seit 4 Tagen Bauchschmerzen haben und trotzdem eine scheiß Diagnose. Weißt du? Also es kam auch ganz oft vor, aber wenn dann um 4 Uhr morgens ein Patient kommt, der seit 6 Monaten Fußpilz hat und den jetzt plötzlich abklären lassen will, dann ist das schon schwierig. Dann würde ich es mir noch 3-mal überlegen, ob ich da hingehe.
Aber also wenn das jetzt jemand hören würde, der sagt, ja, aber ich will jetzt wissen, wann gehe ich jetzt in die Notaufnahme und wann nicht.
Ja.
Gibt es das ja eigentlich nicht, so dass man sagen kann.
Also es kann man so nicht sagen. Ja. Das muss jeder Mensch irgendwie für sich entscheiden, aber man muss halt überlegen und auch die Leute mal so ein bisschen aufklären, was denn, also womit man lieber zum Hausarzt gehen kann und womit nicht irgendwie.
Ja.
Ich war auch im Ausland in einer Notaufnahme und da findest du sowas nicht.
Wo warst du da?
Bin ich in Südkorea.
Okay. Wie war das da so?
Also es war wirklich, ich bin rein und war innerhalb von einer Stunde raus.
Also als Patientin warst du da?
Als Patientin.
Achso, ich dachte, du hast ja gearbeitet.
Nee, und innerhalb von einer Stunde war ich raus. Ich habe den Arzt innerhalb von 10 Minuten gesehen. Also wirklich, meine Laborwerte waren sofort da. Das war schon krass und da frage ich mich auch, was machen wir hier falsch irgendwie?
Ja, aber was würdest du sagen, was war denn da anders? Also was hat da besser funktioniert?
Also ich habe da mal nachgefragt und die Leute sind irgendwie ein bisschen besser aufgeklärt, womit sie nicht in Notaufnahmen gehen sollten. Und dort ist es meistens so, dass die Leute eher zum Hausarzt gehen, auch gehen wollen, als in eine Notaufnahme. Und ich glaube, hier ist es so, dass viele denken, der Weg zur Notaufnahme ist kürzer. Dann habe ich es schneller abgeklärt, als wenn ich zum Hausarzt gehe. Also, verstehst du?
Ja, also du sagst, eigentlich ist es, also das ist dort halt besser, weil die Leute das besser checken und dadurch sind die Notaufnahmen nicht so überlastet.
Ja.
Da hieß das auch heute in, ich glaube im Elisabeth-Krankenhaus. Hab da gerade ein Protokoll geschrieben und dann war die Schwester halt schon so abgefuckt, weil irgendwie jetzt der 10. Patient irgendwie kam mit, ich habe seit 6 Wochen irgendwas und dann stand da halt ein Patient, der irgendwie seit 6 Monaten, ich weiß es nicht, Kopfschmerzen hatte und er wollte das jetzt aber geklärt haben. Und sie so, ja, was sollen wir denn jetzt machen? Sie haben seit 6 Monaten Kopfschmerzen. Wir sind hier in der Notaufnahme.
Ja.
Und sagt, ja, aber mein Hausarzt hilft mir nicht. So, auf der einen Seite verstehen kannst, okay, der weiß irgendwie nicht mehr weiter, aber die Notaufnahme ist ja auch nicht der richtige Anlaufort, also die Anlaufstelle. So, und das ist ja auch die Frage, wo soll er sonst hingehen? Das ist wieder die andere Frage. Aber, also sie hat dann auch gesagt, naja, aber sie müssen dann mit 5-6 Stunden Wartezeit rechnen. Also, ja, okay, kann ich dann nochmal gehen, sie rufen mich an. So, hä?
Ja, das haben wir auch ganz oft.
Wirklich?
Also, da telefoniere ich nicht irgendwie jedem Patienten nochmal hinterher. Also, das haben wir wirklich sehr oft. Kann ich nochmal kurz nach Hause gehen und dann wiederkommen?
Ich unterstelle da auch in der Regel gar nicht irgendwie sowas, was irgendwie was Böswilliges, sondern die denken einfach, das hilft ja so und das läuft halt hier so.
Ja.
Weil einfach dieses Verständnis wirklich nicht da ist, was macht eigentlich eine Notaufnahme? Sie haben ja das Gefühl, da ist ein Krankenhaus, das behandelt mich jetzt wie ein Arzt, aber das ist ja auch nicht. Also, wenn ich jetzt da zu euch komme mit Bauchschmerzen, ihr nehmt mir Blut ab, ihr macht ja jetzt kein Riesentohu Wabohu, wenn es mir sonst so weit den Umständen entsprechend geht und wenn nichts auffällig ist, dann kommen ja jetzt nicht MRT und CT und was weiß ich nicht und 3 Chirurgen, die auf mich gucken, sondern sagt man halt, okay, ciao.
Ja.
So, diese Erwartungshaltung ist, glaube ich, da. Also, ultra viele ältere Patienten, da ist das dann so, dann ist man zu Hause, dann ist irgendwie der Mann umgekippt, dann steht dann da Frau Müller neben Herrn Müller. Ja, muss er denn mit? Ja, naja, also er hat jetzt irgendwie, ist gerade bewusstlos geworden, sollten wir schon mal irgendwie uns angucken. Ja, das ist schon mal besser, wenn ich mal durchchecken. Das fahr mal mit und dann lass dich mal durchchecken. So diese,
ja, dieses, also was ich auch da manchmal irgendwie höre, ist, wenn dann Patienten kommen irgendwie, aber kriege ich dann noch ein MRT vielleicht heute? Und ich so, wer, also, weißt du, das ist irgendwie, also, keine Ahnung. Auch, dass sie dann irgendwie nachfragen, so, ja, ich habe ja einen Eisenmangel, können Sie da irgendwie nochmal meine Blutwerte checken? Also, wir sind eine Notaufnahme, ne? Es ist halt, also ich weiß nicht, was für Leute, was die Leute für Erwartungen haben, so, aber es ist schwierig und.
Auf der anderen Seite muss man auch sagen, wenn es dann aber tatsächlich mal wirklich was ist, dann geht das auch sehr schnell. Also dann, das ist wirklich gut. Also wenn ich zum Beispiel eine Voranmeldung gebe und sage, der Patient ist hier gelb oder, also wenn er rot ist, dann rufe ich sowieso an. Aber wenn ich wirklich feststelle, da muss irgendwie schnell was gemacht werden, dann wäre ich da tatsächlich auch mit offenen Türen empfangen und manchmal steht sogar jemand draußen.
Ja.
Da wird schon die Priorität gesetzt. Aber es bringt halt nichts, hat man mit Marcel auch dann einfach nur in den RTW zu rufen, damit ich schnell drankomme, aber es funktioniert nicht. Wir kommen auch wirklich oft dann Leute, weil, wo wir dann auch selbst sagen, pass auf, da ist nichts und dann kommen wir an mit dem RTW und dann heißt es halt, okay, nehmen Sie einen Warteraumplatz. So. Und man kommt auch nicht schneller dran. Also dann kommen wir, es ist, nach dem Prinzip läuft es ja nicht, wer zuerst kommt, sondern wer am dringendsten ist.
Ja, und das verstehen halt viele nicht. Und ich habe tatsächlich auch mal Aussagen von Angehörigen bekommen.
Ja.
Ja, das nächste Mal rufen wir dann RTW, dann geht's schneller.
Können sie ja machen, aber das bringt halt nichts.
Ja, ja, und dann habe ich denen auch erklärt, also die Patienten, die mit dem RTW kommen und nicht lebensbedrohlich sind, warten drin und nicht draußen.
Ja.
Also es ist genau dasselbe.
Ja.
Die Leute verstehen es halt irgendwie nicht.
Ja. Ja.
Und ja.
Ja, da ist sich dann auch erstmal jeder selbst der Nächste.
Mhm.
Aber dadurch, dass das so, also ich bringe kurz ein ganz anderes Beispiel.
Mhm.
Um da nochmal drauf zurückzukommen, das vielleicht nochmal ein bisschen abstrakter zu machen. Ich saß vor ein paar Jahren in so einem Mieterbund hier von den Wohnungen.
Mhm.
War mir da mal zu, also hat mir nicht gepasst, drücken wir es mal so aus. Und dann saß da so einer und hat gesagt, ja, dann nutzt doch jetzt mal alle hier eure Mietrechtsschutz da und dafür. So, das war aber jetzt keine Sache, wo man jetzt irgendwie den Mietrechtsschutz einsetzen müsste.
Ja.
Da habe ich auch gesagt, Digga, gleichzeitig beschwert ihr euch aber alle darüber, dass alles teurer wird und die Rechtsschutz teurer wird, wenn halt das immer für Quatsch benutzt wird. Und das ist genau das Gleiche hier.
Mhm.
Wenn halt alle an sich selbst denken, also klar, dann ist an jeden gedacht, danke, aber wenn alle an sich selbst denken und sagen, naja, ich bin mir jetzt selbst der Nächste und mach es erstmal so, dann funktioniert ja dieses gesamte System nicht mehr, weil es ja darauf ausgelegt ist, dass wirklich die Notfallpatienten in dem Fall behandelt werden und nicht, dass überlastet ist. Also wenn das alles irgendwie so spielen würden, dann wäre es tatsächlich auch so, wenn ich wirklich was habe, dass ich schnell dran komme und es auch fix geht.
Ja.
Ja, aber da muss einfach irgendwie mehr Verständnis rein. Aber ich glaube, da fehlt auch einfach generell in unserem Land wenig Verständnis untereinander für die Dinge, die wir tun. Das ist, ich habe auch das Gefühl, in der Schule geht es wenig darum, irgendwie Verständnis für die Wirtschaft zu haben, in der wir leben, sondern mehr irgendwie darum, einfach darin zu arbeiten. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Kommen wir wahrscheinlich zum
Schule.
Ja. Purpose. Dieser Podcast soll Angehörigen des Blaulichtmilieus eine Stimme geben, deren Arbeit in unserer Gesellschaft oft im Verborgenen bleibt. Weiterführend macht dieser Podcast auf den demografischen Wandel aufmerksam, der mit jedem voranschreitenden Monat medizinisch, personell und finanziell zu einer unserer größten Herausforderungen des 21. Jahrhunderts wird. Ich bin Robert, auch bekannt als Uraksha. Bin Notfallsanitäter, Science-Fiction-Autor, Finanzberater und bin dankbar, ein glückliches und vielseitiges Leben führen zu dürfen. Wenn du mich unterstützen möchtest, folg mir gerne auf Social Media.
Ja, aber wie viel zahlt man mittlerweile für ein RTW?
Transport?
Waren es 30?
Ich glaube, es sind, nochmal wie?
30?
Was man zuzahlt?
Ja.
Boah, was man zuzahlt, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass das irgendwie so also je nachdem, es kommt auch drauf an, bist du auf Landrettung, Standrettung. Ich glaube, in Berlin sind es irgendwie 300, 350 Euro, die die Krankenkasse alleine dahin legt für.
Mhm.
Ja. Und das ist ja auch wieder das Ding, ne? Also genau das gleiche wie mit diesem Thema Rechtsschutzversicherung. Wenn jetzt halt alle dann irgendwie ständig ein RTW nutzen, dann beschweren sich wieder, dass die Krankenkassen wieder, also ich meine, es wird ja sowieso alles teurer.
Ja, ja.
So, es ist eine never ending story.
Ja.
Ja,
es ist schwierig. Schwieriges Thema.
Schwierig. Ja.
Mhm.
Ich hatte mir hier gerade noch was aufgeschrieben.
Okay.
Ja, falsch gemacht. Was würdest du dir in der Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst wünschen? was sich ändert. Und was möchtest du, dass es so bleibt?
Ja, schwierig. Also, keine Ahnung, ich sag, also es gibt ein paar Situationen, die immer nicht schön sind für uns. Es ist, wenn der RTW kommt und einen Patienten bringt.
Das ist grundsätzlich keine schöne Situation.
Nein, einen Patienten bringt, der in einem hygienisch, sagen wir mal, nicht guten Zustand ist. Dann hat der Patient 5 Jacken an, einen Schal noch um und keine Ahnung, am besten noch eine Mütze auf und Handschuhe. Und dann heißt es vom RTW manchmal, ja, Vitalzeichen, alle super, ihm geht's gut.
Ja, Marcel hat genau das Gleiche gesagt.
Ja?
Genau das Gleiche, ja.
Und dann denke ich mir, okay, habt ihr ihm die 5 Jacken ausgezogen, Blutdruck gemessen und ihm alles wieder angezogen?
Ja.
Also, solche Situationen, ne? Es ist halt immer unschön und, oder, keine Ahnung, dass manchmal, dass es manchmal eher darum geht, den Patienten schnell in eine Klinik zu fahren einfach und ihn da einfach abzulassen und dann wegzufahren. Als sich irgendwie richtig mal mit dem Patienten zu beschäftigen.
Ja.
Also.
Das wollte ich auch gerade ansprechen, das ist mir nämlich dabei auch eingefallen. Also wir hatten heute einen Patienten, der lag an einer, also Einsatzmeldung war Bewusstlosigkeit, Alkoholüberdosis. So. Sind angekommen, also es war an der Bushaltestelle und an der Bushaltestelle saß halt so eine betagte Dame und dann neben ihr lag halt der Mann, Mitte 30, mit dem Kopf unter der Bank von der Bushaltestelle und wirklich wie in so einem Film hielt so die Weinflasche da, so das so als Zeichen, ich habe Alkohol getrunken. und dann habe ich gesagt, haben Sie angerufen? Nee, ich weiß gar nicht, wer da angerufen hat. Ich wollte auch gerade anrufen, aber da muss ja jetzt jemand schneller gekommen sein. Da hat sie sich dann direkt mit jemand anders unterhalten und gesagt, wie schrecklich das da ist und wie schlimm das für denjenigen sein muss, der da liegt und so weiter und hat sich da Sorgen gemacht und in dem Fall war es so, dass der Anrufer gegenüber auf der Straßenseite stand in einem SUV und dann gesagt hat, hier, ich habe angerufen, braucht er Hilfe oder sowas. Das ist ja gut, dass er angerufen hat.
Ja.
So, das ist ja auch nochmal so ein Riesenthema, was man aufmachen kann. Wann rufe ich jetzt eigentlich an? Weil wie oft fahren wir? Wir hatten heute auch einmal, das heißt, also wir haben bestimmt einmal im Dienst haben wir schlafende Personen geweckt, weil halt irgendjemand anruft und sagt, da pennt jemand, nicht da pennt jemand, sondern da liegt jemand, ist bewusstlos, geht aber nicht hin, spricht den nicht an, traut sich auch nicht mal irgendwie mit dem Fuß da mal gegen den Fuß zu gehen oder wie auch immer, ruft einfach an, sagt, da liegt jemand, das überlastet ja auch wieder den Rettungsdienst und dann kommst du, also fährst du erstmal, betreibst jetzt mal unter Einsatz deines Lebens, aber mit Blaulicht irgendwie da hin und kommst dann da an und dann liegt er halt da und stirbt halt nur so und macht Augen so, ich will keine Hilfe. Dann sagst du halt, schlafende Person geweckt. Das ist natürlich auch wieder frustrierend für die Mitarbeiter, die ja sagen, ich will ja hier wirklich helfen und dann halt so ein Quatsch. Also klar, jetzt kann die Person, die da vor Ort ist, jetzt nicht diese ganze Diagnostik machen, aber zumindest mal da irgendwie, verstehe auch das Thema Selbstschutz, aber anderes Thema. Jedenfalls lag der dann da und hatte augenscheinlich einen Alkoholintox, aber hatte eben auch ein Monokelhämatom, also ein Hämatom nur auf der einen Seite. Vom Auge, also offensichtlich eine drauf bekommen, sah aber auch schon älter aus und hatte aber auch hier 2 Nähte. So. Jetzt kann das eine mit dem anderen vielleicht auch mal nicht zusammenzuhängen haben. Vielleicht hat er irgendwie eine Nasen-OP gehabt und dann trotzdem eine drauf bekommen oder das ist schon älter gewesen, das war irgendwie nicht einzuschätzen. Dann war aber auch auf Schmerzreiz nicht erweckbar. Und ich gesagt, komm, wir bringen erstmal ein RTW, da ist irgendwie warm und können in Ruhe alles machen. Und da klarte er so ein bisschen langsam auf, auch mit Infusionen und so und dann glaube ich, das haben mir die Kollegen gespiegelt, das ist in der Regel so, dass ja, die Patienten dann einfach in der Jacke, in der Hose, und das roch halt dementsprechend auch, er hat er unter sich gemacht, also das war zumindest alles sauber, aber man, also der Geruch war dementsprechend ja auch anstrengend, es hatte noch ein Hämatom am Becken, kam links und so, das war alles, er muss da irgendwie verprügelt worden sein, das war ein paar Tage her. Wo viele Kollegen dann einfach genau mit dem Patienten, so wie er ist, auch gar keine Infusion, was weiß ich nicht, ist besoffen, ich fahre ins Krankenhaus. Die im Krankenhaus haben sowieso, dann können in Ruhe einen Zugang machen, die können in Ruhe dann Blut abnehmen und so weiter und so fort. Wo ich mir auch immer sage, so, der Track nervt gerade ein bisschen. Wo ich mir auch immer sage, ja, das mag ja sein, aber ich meine, also A, bin ich kein Taxi, dann kann ich das ja auch sein lassen.
Ja.
Und B, Ich meine, ich weiß ja auch, wie überlastet es bei euch ist. So, und ihr seid auch froh, wenn ihr euch dann um. Und dann ist ja gleichzeitig auch so, dann kann ich ja auch, wenn ich wirklich was habe, dann aber auch wieder eine leere Notaufnahme erwarten, weil ich dann eben nicht euch überlaste mit, jetzt müsst ihr den auskleiden, nochmal untersuchen und was weiß ich nicht. Ja. Also es ist ja auch so ein Geben und Nehmen.
Ja.
Und dann haben wir ihn halt da entkleidet, Jacke ausgezogen und Hose und was weiß ich nicht. Und habe ich da halt wirklich einen kompletten Bodycheck gemacht. Und das, also wohl wahrscheinlich die meisten gerade auch in Berlin sagen, brauche ich nicht, weil das habe ich tagtäglich, dieses Bild. Aber ich habe es jetzt schon ein paar Mal gehabt, dass ich, naja, nicht ähnlich gehandelt habe, dass ich gesagt habe, ich mache jetzt hier mal Larifari, sondern dass ich wirklich alle Diagnostik gemacht habe, aber vielleicht eine nicht, zum Beispiel ein 12-Kanal-EKG nicht.
Mhm.
Und dann kam aber auf der Fahrt, weil er bewusstlos geworden ist, dann doch raus, obwohl das völlig asymptomatisch war und alles dafür gesprochen hat, dass er irgendwie Drogenintox und Krampfanfall hatte und das weiß ich nicht, dass er eine ST-Streckenhebung hatte und ein Demi hatte und ich dann nochmal das übergeben habe im Krankenhaus. So.
Okay.
So, es ist halt also, weil es überhaupt nicht dazu gepasst hat. Du machst aber jetzt nicht bei jedem Patienten 12-Kanal-EKG.
Ja, ja, ja.
So, und da will ich auch gar nicht wissen, wie oft da auch dann Dinge übersehen werden. Das ist ja wieder so die andere Seite der Medaille. Aber muss ich mir auch sagen, naja, dann nehme ich mir die Zeit und deswegen ist vielleicht bei euch dann so, ich würde sogar fast sagen, es gibt viele Kollegen, die dann nochmal fachlich kompetenter sind. Aber jetzt gibt es ja noch einen Unterschied zwischen dieser fachlichen Kompetenz und der praktischen Kompetenz so ein bisschen.
Mhm.
Also es ist super, wenn ich fachlich kompetent bin, aber dann in der Praxis das nicht umsetze.
Ja.
Wegen ihr dann vielleicht auch sagt, ah, Mensch, der Robert ist irgendwie kompetent, weil ich mir dann aber auch die Zeit nehme, den untersuche, um die Übergabe ordentlich zu machen. Weil das spart ja allen einfach Zeit.
Ja. Ja,
so. Das stelle ich auch fest, dass da ganz oft dann einfach Patienten gar nicht untersucht werden, einfach nur ins Krankenhaus gebracht werden. Aber das Ding ist, ihr seid ja die letzte Instanz. Ihr könnt ja nicht mehr sagen, jetzt bringen wir den irgendwo hin, bei euch bleibt es dann liegen.
Ja, ja.
Überlastet euch auch wieder. Dann gibt es wieder Kollegen, oh, die regen sich dann drüber auf, oh, jetzt muss man eine halbe Stunde hier stehen und warten. Ja, was sollen die jetzt da drin halt machen?
Ja.
So, die können sie halt auch nicht vierteilen. Und ich meine, wenn du den Patienten halt vorher nicht untersuchst und was weiß ich nicht, und gleich sagen kannst, das und das ist es,
ja,
dann dauert das halt drin länger. Dann, also das ist ja wieder auch selbsterfüllendes Problem, weil, ja.
Ja, also eine gute Übergabe ist sehr wichtig,
ja,
auf jeden Fall.
Ja.
Und ich hatte da auch eine Situation, das war wirklich nicht schön. Da haben sie eine Dame gebracht, Mitte 50 vielleicht,
ja,
mit Knieschmerzen,
ja,
weil sie irgendwie nicht verstanden haben. Also da gab es auf jeden Fall eine Sprachbarriere.
Ja.
Und plötzlich, also es war am Ende so, dass die Frau eine Sättigung von irgendwas mit 60 hatte, eine Sauerstoffsättigung, und die ganze Zeit einfach nur keine Luft bekommen hat.
Ja.
Und am Ende wurde sie bei uns intubiert.
Wild.
Ja, und dann habe ich irgendwie die Kinder draußen gefragt und es hieß so, also wir haben nie irgendwas von Knieschmerzen erzählt.
Ja.
Vielleicht hat sie sich einfach mal so hingesetzt oder dann so.
Hat's grad weh oder so.
Ja, also keine Ahnung, es ist schon sehr, sehr wichtig und
ja,
erspart halt sehr viel Arbeit irgendwie auch, ne?
Ja.
Ja.
Okay, also Thema Übergabe ist so eine Sache, die du auf jeden Fall,
ja,
dir anders wünschen würdest.
Ja.
Was noch?
Mir fällt gerade irgendwie nichts ein.
Weil es einfach der Hauptpunkt ist. Es ist ja auch die Hauptschnittstelle eigentlich zwischen Rettungsdienst und Notaufnahme.
Ja, also, weiß nicht, wenn du mich jetzt so fragst, fällt mir gerade irgendwie nichts ein. Also nichts anderes.
Ich glaube, was ungemein helfen würde, das ist natürlich auch wieder so eine zeitliche Komponente, aber wenn vielleicht zu den Fortbildungen, die es ja gibt, quasi standardmäßig und verpflichtend zählen würde, wenn es zeitlich abbildbar ist, das ist immer so eine Sache, ne? Mhm. Dass man einfach, wie nennt sich das, interdisziplinär oder so, dass man einfach untereinander einfach mal ein, zwei Tage mal mitläuft und sagt, okay, dann,
ja,
die aus dem Rettungsdienst sind mal wirklich 2 Tage in der Notaufnahme.
Ja.
Und die in der Notaufnahme sind 2 Tage auf dem RTW.
Ja.
Das ist auch nochmal ein weiterer Grund, warum ich damals aufgehört habe. Wir haben damals, also in Brandenburg an der Havel zum Beispiel, also das Krankenhaus war auch nicht beliebt, wo wir hingefahren sind. Mhm. Aber wann immer du da hingefahren bist, um eine Übergabe zu machen, war es damals dann so, dass die Schwestern gesagt haben, ja, will ich nicht hören, leg dahin das Protokoll. Und dann hat er gesagt, ja, aber ich muss zum Patienten hier was übergeben. Und die Schwestern hatten aber einfach gar keinen Bock. Also sie hatten einfach wirklich gar keinen Bock. Also glaube ich auch auf ihr Leben keinen Bock.
Mhm.
So, und waren von allem frustriert. Das ist glücklicherweise hier in Berlin anders. Und, ja, aber da muss ich auch sagen, das kommt aber auch A, drauf an, welches Krankenhaus und welche Schicht und so weiter.
Mhm.
Aber eben auch, ob die schnell merken, ob du eine ordentliche Übergabe machst oder nicht. Also wenn du eine machst, dann sind die auch immer, also ist das Personal immer ultra dankbar dafür.
Ja.
Ja, also das, ja, wird einem schon auch gespiegelt, ja.
Ja. Ja. Aber gibt es denn irgendwas, was du dir wünschen würdest, was anders laufen sollte?
Also allgemein ist es, glaube ich, das Thema mehr Verständnis füreinander.
Mhm.
Und also das Wort Respekt bedeutet ja, grob übersetzt oder fein übersetzt, ich sehe mir etwas nochmal an. Also rede nochmal, also schaue nochmal zurück und Perspektive, schauen wir es einfach nochmal an.
Mhm.
Und ich setze mich einfach in die Situation rein. So. Das ist, glaube ich, allgemein einfach, was ich allgemein sehen würde, ohne jetzt zu sagen, irgendwie, das sollte eine Notaufnahme generell
werden. Ja.
Ich verstehe, warum oft in der Notaufnahme irgendwie, wenn man eine Übergabe macht, die dann so ein bisschen unterbrochen wird, weil man dann Zeitdruck hat und so weiter. Aber das ist, glaube ich, das Anstrengendste.
Ja.
Wenn ich anfange, eine Übergabe zu machen und ich spreche drei Sätze, dann kommt die Frage, wie ist denn der BZ? So, weil ich das gerade irgendwie dann gleich noch sagen wollte, weil es irgendwie total unwichtig
ist.
Ja, BZ ist bei dem und dem. Und dann willst du wieder ansetzen, was neu fragen, dann kommt die nächste Frage. So, und dann kommt irgendwie, warum hat er das nicht gemacht? Und dann sagst du, Digga, lass mich doch jetzt bitte einfach mal meine Übergabe machen.
Ja.
Und dann stell doch bitte deine Fragen. Also das ist, glaube ich, das, was am anstrengendsten ist, was aber, glaube ich, auch daran liegt, dass aber eben auch viele in die Notaufnahme kommen und eben keine ordentliche Übergabe machen und dann die Schwester sagt, meine Erfahrung ist halt, oder der Pfleger, ich stelle halt lieber die Fragen, weil dann habe ich schneller meine Infos.
Ja.
So. Aber wenn ich fragen würde, das wäre so ein Punkt, den ich mir anders wünschen würde.
Ja.
Und auch, das ist aber auch unterschiedlich. Es gibt sehr viele dankbare Kommunikationen, es gibt aber auch einige, wo du das Gefühl hast, so, ich habe mich jetzt heute entschieden, also wo die Schwester denkt, und das sind tatsächlich meistens eher vom älteren Semester die Schwestern, wo die Schwester denkt, ich stehe früh auf und sage, boah, geil, Alter, heute gehe ich den Schwestern in der Notaufnahme richtig auf den Sack und bringe nur Scheiße. So, als ob das so meine Lebensaufgabe wäre.
Ja.
So, aber so ist es ja nicht. So, und das hat Tim heute, der Kollege, ganz gut in der Notaufnahme ausgedrückt. Wir filtern ja schon.
Ja,
und bringen ja schon nicht jeden.
Ja.
So, und bei manchen Sachen müssen wir dann ja auch einfach transportieren.
Ja.
Ich kann manchmal ja nur auch nicht dann mir aussuchen, welches Krankenhaus ich fahre, dann muss ich das ja nochmal anfahren. Ja.
Ja.
Und da einfach so quasi nicht die Erwartungshaltung haben, wir sind die Bösen, die jetzt Patienten bringen, sondern wir sind ja auch nur Teil dieses Systems, die irgendwie versuchen zu helfen. Und klar gibt es mal den einen, der weniger irgendwie Interesse irgendwie miteinander hat als der andere.
Mhm.
Aber ja, also wir hatten einen Einsatz hier in Berlin. Geschichte war so, dass wir wurden alarmiert zu einem RTW. Da stand einfach nur irgendwie, RTW fordert an, Patient vor Ort oder sowas. Säugling. Sowas. Nee, stand noch nicht mal was mit Säuglingen drauf. So. Wir wussten gar nicht, was los ist und konnten uns aber schon vorstellen, okay, der RTW hat halt irgendeinen Patienten irgendwo aufgegabelt. So quasi wie Streife gefahren und jetzt könnt ihr den nehmen, weil wir haben einen Patienten. Also sie hatten einen Patienten mit dabei.
Mhm.
So. Und kam dann da an und steht halt Straße, steht ein RTW von der Feuerwehr und dann kommen wir dann dahin. Dann gehe ich rein und dann liegt eine Patientin mit einer Sauerstoffmaske auf der Trage und daneben saß noch eine andere Dame mit einem Baby auf dem Arm. So, okay. Dann sage ich, jo, was können wir tun? Und dann meinte sie so, ja, hier, wir waren mit der Patientin, die auf der Trage liegt, gerade unterwegs. Dann standen wir hier und kamen im Blaulicht nicht durch. Dann klopfte es plötzlich bei uns an der Tür und dann habe ich halt aufgemacht und dann kam ganz aufgeregt da ein Mann und meinte, hier, mein Säugling atmet nicht. So, dann sage ich, okay. Dann saß halt die Mutti da mit dem Säugling, irgendwie 2 Wochen alt. Und dann meinte der Kollege, ja, als sie dann reinkam in RTW, hat das Kind auch nicht geatmet für eine Minute.
Hä?
Und ich so, was? Ich so, okay, dafür hatten wir jetzt keine Info. Also wir hatten jetzt, also stand direkt daneben, wir hatten jetzt auch keine Kinder von, was weiß ich nicht.
Ja.
Aber in dem Moment war das Kind rosig, war alles in Ordnung. Aber es war ja eine durch ein medizinisches Fachpersonal beobachtete Apnoe, also ein Atemstillstand.
Ja.
Und ich so, okay, wir nehmen jetzt dieses Kind und tun es darüber ins Krankenhaus. Wir nehmen jetzt dieses Kind und fahren jetzt einfach so schnell wie möglich in die nächste Kinderrettungsstelle und verlieren hier gar keine Zeit.
Ja.
Weil in dem Moment war erstmal alles gut. Und bevor ich jetzt hier ein Riesentheater mache bei einem 2 Wochen alten Menschen, fahre ich einfach nur ganz schnell ins Krankenhaus und hab das Kind einfach im Auge, es hatte die Augen auf und guckte mich auch an und so weiter, alles gut.
Ja.
Das Problem war auch noch, ich wollte wenigstens noch eine Sättigung ranmachen, aber Es war leider keine, also auch wenn man das Auto immer früh kontrolliert, manchmal gibt es auch einfach Materialien gerade nicht lieferbar, warum auch immer.
Kenn ich.
War halt auch, also das wusste ich auch von früh unter Kontrolle, war auch keine Sättigung da, die ich hätte bei einem zwei, also der muss ja eigentlich so zum Kleben. Naja. So, ich gucke also aufs Tablet und schaue so, was ist die nächste Kinderrettungsstelle. So, die erste war dann das eine Krankenhaus A. Abgemeldet.
Mhm.
Krankenhaus B, ein bisschen weiter weg, abgemeldet.
Mhm.
Krankenhaus C, noch weiter weg, abgemeldet. So, Krankenhaus D, irgendwie so bei normalem Verkehr 20 Minuten mit Blaulicht, bei dem Verkehr an dem Tag safe eine halbe Stunde.
Oh Gott.
Ja, genau. Ich sage so, Digga, es kann ja nicht sein. Und dann habe ich zum Kollegen gesagt, auf, wir fahren jetzt Krankenhaus A an, was am nächsten ist.
Ja.
Ich rufe da an.
Ja.
Oder eher anders, ich habe das über IWNA angemeldet und habe dann nochmal angerufen und habe das dann als gelben Patienten gemacht, weil jetzt in dem Moment alles in Ordnung ist, sollte schnell angeguckt werden.
Ja.
So, nur um dann da anzukommen, um in einer, also wirklich maßlos überfüllten Notaufnahme, also da, wo im Warteraum, wenn da irgendwie, da sind, also das ist ein riesiger Warteraum für wie nennt ihr das? Fußläufer? Nee, wie hat das genannt? Für Fußläufer?
Für Fußläufer. Für Läufer.
Für Läufer, okay. Für Läufer. Irgendwie sind so 50 Plätze und dann waren immer so 150, 200 Leute standen da drin. Also alles so mit schreienden Kindern, was nicht, richtig Stress da drin.
Oh Gott.
Und ich kann mir schon, und ich bin da reingekommen und dachte mir so, Alter, die armen Schwestern und Pfleger hier.
Ja.
Gleichzeitig, der Gang stand voll, alles war voll. Ich glaube, es waren auch gleichzeitig irgendwie noch Feiertage oder was weiß ich nicht. Also es kam irgendwie alles zusammen.
Oh Gott.
So. Und dann stehe ich da und sage, hier, ich habe angerufen und so weiter. Und dann hat die Kinderärztin auch gesagt, ja, okay, alles klar, dann kommt her, logischerweise. So, und um mir dann von der Schwester anzuhören, ja, wir sind abgemeldet und, also eine junge Schwester.
Satz.
Ja, wir sind aber abgemeldet und wir können ihn jetzt hier nicht aufnehmen und warum kommt er denn her? Ich sage, haben wir hier die Situation erklärt, wir sind alle abgemeldet und so weiter, brauche ich jetzt nicht mal wiederholen. Und hat gesagt, also haben wir gesagt, wir fahren jetzt hier einfach schnell her mit der Situation. Ja, ist denn die Sättigung? Sage, ja, habe ich ja gerade gesagt, können wir leider nicht messen. Und dann hat sie die halt gemessen, weil sie hatte da irgendwie eine Möglichkeit.
Mhm.
War die Sättigung halt bei 94.
Okay.
So, und dann sagt sie, ja, Grenze ist bei 94, können wir darum Platz nehmen. So.
Okay.
Und ich war aber da noch nicht so lange, also da war ich noch Rettungsassistent.
Ja.
Ich war aber noch nicht so lange wieder zurück in der Rettung und war quasi ganz frisch hier in Berlin.
Mhm.
Und dann, es ist ja, also, heute würde ich da nochmal anders mit umgehen. Ich würde jetzt nicht sagen, ich habe das mit mir machen lassen, sondern also die Mutti hat mich dann auch komisch angeguckt und dann haben die sich in den Warteraum gesetzt und dann bin ich zur Schwester nochmal gegangen. Ich sage, also nochmal ganz kurz, das war eine medizinisch fachlich beobachtete Apnoe.
Ja.
Und wir setzen sie jetzt in den Warteraum. Ja, die Sättigung ist ja in Ordnung. So, dann ist sie wieder weggelaufen. So, und dann habe ich gesagt, okay, einfach nur zu meiner rechtlichen Sicherheit.
Mhm.
Ich schreibe wenigstens auf, an wen ich das übergeben habe. Dann gehe ich nochmal zur Schwester. Sagst du, kannst du mir eben deinen Namen geben? Warum? Ja, ich möchte einfach nur ganz kurz aufschreiben, dann will ich das übergeben habe. Warum? Weil ich jetzt gerade rumgemeckert habe, dass ich gesagt habe, wir sind abgemeldet. Ich sage, nee, weil ich dir gerade einen Säugling 2 Wochen mit einer beobachteten Apnoe gebracht habe.
Ja.
Ja, nee, sowas habe ich ja noch nie gemacht. Mach ich nicht. Und dann ist plötzlich weggerannt, war nicht mehr da. So, und dann dachte ich mir, ich mache jetzt hier kein Theater. Dem Kind geht es jetzt gut. Ich dokumentiere das hier, dass die Schwester meinen Namen nicht mehr nennen möchte und so weiter. Mittlerweile, also ich habe dann einfach nochmal mir selbst Feedback gegeben, dass beim nächsten Mal würde ich einfach dann nochmal mir einen Arzt suchen. Es war halt auch ultra viel los, weil ich eigentlich gesagt habe, ich will jetzt nicht nur Theater machen.
Ja,
nächstes Mal würde ich mir trotzdem einfach einen Arzt suchen, um dann nochmal zu sagen, hey, so und so. Dann bin ich, dann habe ich irgendwie noch 5-mal gefragt, dann hat sie mir gesagt, ja, dann schreib halt Schwester Julia auf.
Mhm.
So, und dann, also sie hat nicht Julia gesagt, dann bin ich jetzt einfach so, schreib halt Schwester Julia auf. Und dann bin ich zu den Kollegen gegangen und dann habe ich den Ausdruck da hingegeben und dann meinten sie, hast du schon übergeben? Ich sage so, ja, habe ich.
Mhm.
An wen denn? Ich sage, Schwester Julia. Wir haben keine Schwester Julia.
Mhm.
Also hat mich also auch noch angelogen. So, und dann habe ich gesagt, dann haben die aber schon gesagt, an die. So, und wir wussten schon, weil die wahrscheinlich ein bisschen komisch ist, aber dann wussten sie, dass sie dann die übergeben haben.
Mhm.
Und dann wusste ich, alles klar, dann habe ich denen nochmal kurz die Situation mitgegeben und es wissen jetzt 3 Leute da Bescheid.
Ja.
Das habe ich dokumentiert und dann war auch gut. Wie bin ich dazu gekommen? Ich glaube einfach, das ist dieser Punkt. Also, wenn ich schon in ein abgemeldetes Krankenhaus fahre, dann mache ich das ja nicht, weil ich dumm bin. So, also gut, gibt sicherlich auch welche, aber.
Ja.
Okay. Also, okay.
Alles gut.
Aber nicht die Erwartungshaltung zu haben, dumm zu sein.
Ja,
das
ja,
darf
ja
sich dann gerne bestätigen ja von mir aus. Aber ja, also diese Kommunikation. Aber da muss ich auch wirklich sagen, also das habe ich aber auch eher selten, solche Situationen.
Mhm.
Genau, also das würde ich mir, glaube ich, anders wünschen. Es gibt so ein, zwei Krankenhäuser, wo tendenziell einfach die Laune, wenn man da ankommt, generell einfach negativ ist. Da merkst du, sind alle abgefuckt von ihrem Job und es geht die ganze Zeit immer nur darum, wann Feierabend ist und dass ja heute ein anstrengender Tag ist und so. Und das bringt ja auch wieder nichts. Das ist ja nur belastend für alle, die da arbeiten und auch für einen selbst.
Ja.
Ich verstehe das, aber das muss ja dann auch anders gehen. Dann kriegen das ja auch alle Patienten mit.
Ja.
So, das ist ja auch nicht förderlich. Also, ich würde mir, glaube ich, einfach generell wünschen, dass alle wissen, hey, das ist ja anstrengend und das ist alles völlig überlastet.
Ja.
Und das ist auch wichtig, darüber zu sprechen. Aber wir müssen uns nicht ständig darüber auslassen. Also, auch bei euch in der ZNA gibt es da ein, zwei Kollegen, wo ich das Gefühl habe, die regen sich über jeden Patienten auf, egal was er hat. Also der kann da irgendwie mit einer Schusswunde in der Brust kommen. Und so, ja, aber warum lässt er sich anschießen?
Ja.
Was?
Ja, das schon wirklich.
Ja.
Also, ja, also solche Kollegen gibt es leider überall. Und ich finde es halt auch nicht schön, wenn man dann die Leute vom RTW dann so empfängt.
Ja.
Ich meine, ich kann es verstehen, wenn da irgendwie 50 Krankenhäuser in der Nähe abgemeldet sind, also was sollt ihr machen? Sollt ihr nach Brandenburg fahren?
Ja.
Weißt du, ich kann es auch verstehen. Also ich versuche nicht so zu sein, nicht abgefuckt zu sein.
Bis jetzt war ich immer dankbar für die Übergaben, die ich an dich machen konnte.
Das ist lieb. Ich versuche wirklich, also irgendwie immer gute Laune mit reinzubringen. Also ich finde es auch schön, wir haben auch einige Patienten, die immer sagen so, ja, ich finde es so toll, dass sie alle ihren Humor hier beibehalten haben und so.
Ja.
Also ich meine, anders überlebt man es auch nicht.
Ja.
Und wenn da ständig dann Kollegen sind, also die dann ständig sagen irgendwie, ja, es ist alles so scheiße, das ganze Gesundheitssystem und es nervt mich und ich habe wieder 7 Dienste am Stück und so.
Ja.
Es ist, also dann ist das so, was sollen wir machen?
Ja, also dann kann man immer sagen, okay, dann such dir einen anderen Job, ne? So, jetzt ist aber auch nicht so einfach, dann einfach einen anderen Job zu wechseln,
ne?
Ja. Aber ich meine, das macht dich ja dann auch psychisch irgendwann einfach nur kaputt.
Ja, also es ist nicht schön.